Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Stimme des Sports. Mein Name ist Deborah Dobratz. Ich bin euer Host, der hoffentlich die richtigen Fragen stellt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir befinden uns momentan in der absoluten High Season des Sports. Gerade noch leichtathletisch EM und Rekordjäger auf der Tartanbahn verfolgt, trägt Deutschland jetzt Schwarz-Rot-Gold, um die Fußballnationalmannschaft der Männer bei der Euro im eigenen Land anzufeuern. Und dann geht es auch schon mit großen Schritten Richtung Paris, wo ab dem 26. Juli die Olympischen Spiele stattfinden werden. Einen Welt- und Europameister haben wir uns deshalb heute ins Studio eingeladen. Und wir sind unheimlich stolz, heute erstmalig einen Boxer im Podcast ankündigen zu dürfen. Er ist IBF-Junioren-Weltmeister 2022 und Inhaber des IBF-Europe-Title sowie des WBA-Continental-Europe-Title, übersetzt also amtierender Europameister im Supermittelgewicht der International Boxing Federation und World Boxing Association. Simon Zachenhuber, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Servus, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne, ich habe ja schon gesagt, ich freue mich. Ich hatte noch nie einen Boxer in meinem Podcast, mal was Neues.
Ja.
Wir haben ja gerade schon gehört, dass Paris kurz vor der Tür steht. Jetzt meine erste Frage natürlich. Simon, fährst du nach Paris?
Leider nein. Tatsächlich ist Profiboxen, ich bin ja Profiboxer, nicht olympisch. Olympia ist ja schon so, deswegen auch leider, ist ja schon so der große Traum eines jeden Sportlers, ja, egal richtig. Ob olympische Sportart oder nicht.
Ja.
Ja, war auch von mir als Kind immer der große Traum, aber ich habe es dann der Karriere wegen auch dann den Traum quasi an den Nagel gehängt und bin gleich zu den Profis gewechselt und das Profiboxen ist quasi nicht olympisch, sondern nur das olympische Boxen. Früher hieß es Amateurboxen. Das Amateurboxen quasi, das ist ja olympisch, 3x3 Minuten und die Profis boxen ja 4, 6, 8. 10 oder 12 Runden.
Ah, da kommen wir nochmal zu dem Regelwerk im Boxen. Das hat mich in meiner Recherche auch einige Schweißtropfen gekostet. Aber zu Beginn. Simon, 24 Kämpfe, 24 Siege. Davon 14 durch K.O. Bist du unbesiegbar?
Bisher schon.
Man of Steel. 2.0
quasi. Wer neue Alias, ja.
Ja.
ich denke, jeder ist schlagbar und deswegen hoffe ich natürlich, dass mich meine ungeschlagene Serie weiter fortführen kann und vielleicht mal eine Serie eines anderen Boxers brechen kann. Ja,
du hast
eine ungeschlagene Serie.
Ja, du hast in einem anderen Interview mal gesagt, da ging es aber glaube ich noch um Kickboxen, dass das entscheidende Quäntchen bei einem Kampf manchmal der Wille sein kann. Würdest du das jetzt auch so unterschreiben im Boxen?
Auf jeden Fall. Also mein Trainer sagt ganz oft zu mir, der es mehr will, gewinnt. Am Ende von einem Kampf, wo beide eigentlich gleich stark sind. Also wenn körperlich, mental ist dann wirklich, also wenn es körperlich gleich ist, was meistens an der Weltspitze so ist, da entscheidet wirklich nur noch das Mentale und wer es mehr will, der gewinnt den Kampf.
Mental ist, glaube ich, ein gutes Stichwort im Boxen. Ich glaube, der ein oder andere Laie würde sagen, naja, Boxen, die hauen sich ja gegenseitig nur die Rübe ein. Da ist jetzt nicht viel Taktik dahinter. Aber Boxen lebt von Taktik, richtig?
Ja, auf jeden Fall.
Also ist so ein bisschen wie Schach.
Schach mit den Fäusten, sagt man auch gern. auf jeden Fall. Also deswegen wird es auch so oft mit Schach verglichen, weil man wirklich im Boxen auch ein paar Schritte vorausplanen muss, oft. Also man kann natürlich auch einfach sich nur dumm die Rübe einhauen, das geht auch, aber dann geht die Karriere vielleicht nicht so lang. Aber ich bin persönlich ein Boxer, der sehr gern auf Taktik setzt und auch gerne Fallen stellt und so weiter. Also man kann im Boxen sehr viel vorausplanen. Wenn ich zum Beispiel eine Finte mache, muss ich vorher schon vorausplanen, wie könnte er denn kontern, damit ich auf seinen Konter wieder reagieren kann. Also es sind schon mal zwei Schritte vorausgedacht.
Eine Finte im Sinne von antäuschen.
Genau.
Also du würdest, wie hat man früher gesagt, rechts antäuschen und links ausschlagen oder so.
So ungefähr, genau.
Derby-mäßig laienhaft. Genau. Aber das ist ja nicht nur im Kampf, dass man so taktisch agiert, sondern es geht ja schon bei dem ersten Aufeinandertreffen mit dem Gegner geht's ja schon los und bei der Pressekonferenz und dann beim Wiegen und dann gibt's ja auch noch dieses sogenannte Stare-Down. Das spielt schon alles mit rein, ja?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch das, was das Profiboxen eben mitunter auch ausmacht. Natürlich die Show auch außenrum, die nicht immer zu 100% Show ist. Das ist natürlich auch nicht immer alles zu 100% todernst und so weiter, dass sich die Boxer wirklich gegenseitig bis aufs Blut hassen. Das wird oft größer gemacht, als es ist, aber es ist natürlich, um die Kämpfe auch zu verkaufen. Aber es ist natürlich schon so. Also es ist eine körperlich harte Sportart. Ich meine, da hauen sich zwei Männer am Ende halt doch auf die Fresse irgendwie. Und deswegen spielt da mental eben so viel die Rolle. Es ist nicht nur taktisch, sondern eben auch, wie soll man sagen, eben die mentale Stärke zählt da wahnsinnig viel. Also man sagt, gibt auch das Sprichwort, in einem 12-Runden-Kampf lernen sich zwei Boxer oft besser kennen als zwei Menschen 12 Jahre lang im Büro.
Oha.
Weil das einfach so, man geht so in die Tiefe und man lernt den anderen so, weil da ja wirklich die innersten Urinstinkte eigentlich auch rauskommen bei so einem Kampf, bei so einem 12-Runden-Kampf vor allem, wo es wirklich beide Boxer bis aufs Letzte alles geben. Da lernt man einfach den anderen Boxer extrem gut auch irgendwo kennen. Also wo sind die Schwächen, wo sind die Stärken, gerade mental.
Hat es dann auch viel mit Gefühl und Empathie vielleicht sogar zu tun?
Ja, schon auch mit Emotionen. Angst, Wut, Aggression, das sind alles Emotionen, die man, finde ich, unter Kontrolle haben muss. Weil wenn die Aggression außer Kontrolle gerät, dann, also wenn bei meinem Gegner die Pferde durchgehen, dann nutze ich das eigentlich eher aus. Also weil er dann nicht mehr so überlegt handelt.
Ah, er wird dann, also er denkt dann in diesem roten.
Genau, da ist
und
alles
denkt dann nicht mehr rot weiter vor ihm. Und dann geht's nur noch so.
Genau, er denkt nicht mehr ein paar Schritte voraus und das kann natürlich ein Boxer, der dann cool bleibt, kann es dann natürlich ausnutzen.
Du bist so eine coole Persönlichkeit, bist du eine coole Socke?
Ich probier's. Also ja, natürlich, ich probiere natürlich schon auch vor die Kämpfe. Cool zu bleiben und mich nicht auf Spielchen einzulassen. Auch eben, wie du schon gesagt hast, vorher bei der Pressekonferenz, beim Wiegen, beim Stare-Down und so weiter. Da probieren viele Boxer immer irgendwie den Gegner aus der Reserve zu locken oder zu verunsichern. Und da versuche ich eigentlich immer cool zu bleiben. Und ich bin mein ganzes Leben lang schon Sportler und ich bin mit dem Sport aufgewachsen und im Sport lernst du halt einfach die Grundprinzipien von Fairness, von kameradschaftlich Umgang verlieren lernen, gewinnen lernen. Also es sind ja alles Sachen, die der Sport irgendwie vermittelt und das versuche ich eigentlich schon auch immer zu verkörpern.
Und gerade noch mal kurz zu dem Stare-Down. Würdest du das mal kurz so ein bisschen schildern? Warum macht man das und was genau passiert da?
Also, was genau passiert? Ich habe mal irgendwo was ganz Witziges gelesen, dass die meisten Box-Stare-Downs schaut eigentlich aus wie, also bei den Männern, wie eine Schwulen-Hochzeit. weil es stehen sich oft zwei Männer im Anzug gegenüber. Wenn beide auf Gentleman machen, dann haben die oft auch mal einen Anzug an.
Das kann man so selber für sich vorher, möchte ich Gentleman-mäßig kommen oder möchte ich
als Draufgänger was man anzieht
kommen oder so?
Also manche kommen im Trainingsanzug, also es kommt auch drauf an, also bei den großen Kämpfen wird ganz oft, werden da mehrere Stare-Downs gemacht, bei der ersten Pressekonferenz, bei der zweiten Pressekonferenz, dann beim Wiegen, also es sind dann oft, beim Wiegen macht man dann schon den dritten oder vierten Stare-Down, aber ja, was passiert, man steht sich gegenüber, meistens ziemlich nah und schaut
Nase,
sich...
Nase fast.
Manchmal ja, also manchmal ist er ein Meter dazwischen, aber...
Habt ihr das unter Kontrolle? Also wenn dein Gegner jetzt so nah an dich rankommt, dass deine Nase seine Nase berührt, dann ist es ja schon ein bisschen ein... Naja, von ihm, dann wäre es ja mehr offensiver.
Ja, das merkt man dann schon, also wenn da... Da merkt man auch schon ganz viel. Da merkt man auch schon, ob er Angst hat ein bisschen oder ob er unsicher ist. Und da kann man schon mal relativ viel rauslesen. Naja, und jedenfalls steht man sich dann gegenüber und schaut sich ganz, ganz tief in die Augen. Und das ist so die, ja, die Aufmache davon eigentlich so nach dem Motto, wer zuerst wegschaut, hat verloren oder hat schon im Vorfeld verloren.
Ah.
So in die Richtung geht es oder das, ja. Deswegen macht man das quasi auch. Also das ist so dieses letzte Mal in die Augen schauen, bevor es dann, bevor man sich dann im Ring wieder sieht am nächsten Tag.
Wie oft sieht man sich denn so als Gegner vor dem Kampf?
Also ja, es kommt drauf an, wie groß der Kampf ist, wie, ob es jetzt ein großer Titelkampf ist und so weiter und es mehrere Pressekonferenzen vorher gibt, dann sieht man sich da meistens. Aber ansonsten läuft man sich jetzt nicht so oft über den Weg. Also meistens ist man auch noch in einem unterschiedlichen Hotel untergebracht.
Mhm.
Und ja, genau. Meistens ist es wirklich nur Pressekonferenz, wiegen und dann im Ring wieder.
Das heißt so, die ganze Boxszene, man trifft sich nicht so häufig. Du triffst jetzt nicht viele andere Supermittelgewichtler.
Ja, schon. Wir das, brauchen ja. uns ja auch schon ja. Untereinander. Gerade also in Deutschland jetzt zum Beispiel, wir müssen auch Sparring machen. Und Sparring ist quasi ein Trainingskampf mit größeren, also mehr gepolsterten Handschuhen, mit Kopfschutz, also mit mehr Schutz. Aber quasi unter Wettkampfbedingungen wird im Training quasi dann schon gekämpft. Und da läuft man sich immer wieder mal über den Weg. Gerade in jungen Jahren, zum Beispiel habe ich Emre Çukur habe ich im Oktober 23 die Europameisterschaft habe ich da verteidigt und wir kannten uns auch schon, weil wir ein paar Jahre vorher schon mal als jüngere Boxer noch schon Sparring miteinander gemacht haben, obwohl da nie, da haben wir beide nie dran gedacht, dass wir mal gegeneinander boxen werden. Aber es kommt dann halt, wie es kommt manchmal und dann kennt man sich manchmal eben schon vorher. Also die Boxwelt, klar, in Deutschland gibt es in meiner Gewichtsklasse aktiv, ich weiß nicht, 80, 90 Boxer, die eben aktiv innerhalb des letzten Jahres einmal geboxt haben. Und also so ist die Rangliste und ja, da läuft man sich doch immer mal wieder auf den Überblick.
Du hast aber eigentlich also nicht so richtig mit Boxen angefangen. Du hast also angefangen mit Schwimmen und modernem Fünfkampf und einer Sportart, die ich vorher noch nicht kannte. Die nennt sich Biathle.
Ja, genau.
Das klingt echt lustig. Das könnte hier in Stuttgart erfunden worden sein mit dem LE am Ende.
Ja, ja genau, stimmt. Stimmt. Wird oft verwechselt mit Biathlon,
ja.
Weil es ja auch zwei Sportarten sind. Also das Schießen und das im Biathlon das Skifahren und im Biathle ist es das Laufen. Also
Laufen, Schwimmen, Laufen.
Ja, Laufen, Schwimmen, ja. Laufen, genau. Ist eine Abspaltung vom modernen Fünfkampf, da wo im Laufen, Schießen, Schwimmen, Fechten und Reiten ist. Und das Biathle hat sich da ein bisschen davon abgespaltet. Ja, ich habe sehr viele Sportarten so ausprobiert als Kind. Ich komme aus einer Schwimmerfamilie und deswegen hat es mit dem Schwimmen angefangen. Meine Eltern haben eine Schwimmschule und ja, deswegen bin ich sehr vertraut mit dem Wasser eigentlich schon als kleines Kind gewesen. Und ja, irgendwann hat mir das Kacheln zählen dann immer so Spaß gemacht und dann habe ich mir was anderes gesucht. Ich habe parallel dann eben den modernen Fünfkampf und das Biathle gemacht. Und ja, meinen richtigen Sport habe ich aber dann tatsächlich im Kampfsport gefunden.
Du hast lang Kickboxen gemacht?
Genau, genau. Ja. Meine Amateurkarriere habe ich quasi im Kickboxen absolviert.
Ja.
Und ja, habe das relativ lang und auch sehr erfolgreich gemacht. Wurde, ich glaube, dreimal World Cup-Sieger, war in der Nationalmannschaft, ehe ich dann mit 19 zum Profiboxen gewechselt bin oder habe.
Dass du einfach, also ich habe das vorhin im Vorgespräch schon so salopp gesagt, aber das hast du dann einfach so entschieden, dass du jetzt Profiboxer bist, so ohne Amateurkampf vorher, hast du mal einen rausgehauen.
Ja, also ich habe natürlich meine Ringerfahrung schon ein bisschen gesammelt im Amateur-Kickboxen, da ist auch kämpft man auch in einem Ring und ist halt nur mit Füßen noch und halt mit Kicks. Aber ansonsten, ich wusste schon so ein bisschen, wie es im Ring zugeht. Das ist natürlich, also ich glaube, es gibt keinen Profiboxer, der noch nie irgendwie einen Ringkampf, also irgendeinen Kampf in einem Boxring oder Kickboxring oder sowas gemacht hat. Also ganz ohne hätte ich jetzt nicht Profiboxer einfach werden können. Tatsächlich war der ausschlaggebende Punkt war mein Trainer, der sich mich damals so entdeckt hat quasi. als ich noch Kickboxer war, da haben meine alten Amateurtrainer meinen jetzigen Trainer angerufen, Conny Mittermeier, der ursprünglich auch aus Ehring kommt, so wie ich, aus Bayern. Und die kannten ihn noch von früher und wussten, dass er eben hat noch Kontakt auch und haben ihn dann angerufen und haben gesagt, hey, wir haben hier so einen blonden Jungen rumspringen, der geht nicht mehr aus dem Trainingsraum raus, schau ihn dir mal an, vielleicht wäre er was für dich, den du als Profiboxer quasi ausbilden könntest. Und dann kam er runter, wir haben ein paar Tage zusammen trainiert und er hat gesagt, ja, das könnte was werden. Talent war wohl da und ist immer noch da, ja, denn natürlich der Trainingsfleiß und Wille, das habe ich natürlich auch zeigen wollen dann, ich meine, wenn da der große Conny Mittermeier kommt, dann habe ich natürlich auch Gas gegeben, und habe da meine Chance wahrgenommen, dass ich mein Hobby zum Beruf machen kann und dann habe ich das gemacht und dann mussten natürlich viele Entscheidungen getroffen werden, ich war da mit der Schule dann fertig und bin dann mit 19 raus aus dem Dorf, rein in die große Stadt nach Stuttgart, ganz allein weg von Familie und Freunden und weg von der Komfortzone quasi, um mich dann voll und ganz dem Sport zu widmen.
Da hat dich der Conny einfach weggezogen.
Ja, er hat sich aber auch sehr gut um mich gekümmert in der Anfangszeit. Ja, ich war wirklich, also ich war eigentlich noch ein Teenie und dann so ganz alleine auf einmal in der großen Stadt so. Aber da hat er sich wirklich sehr gut um mich gekümmert. Er hat mir Stuttgart und alles außenrum, Schwäbisch Alb und alles gezeigt. Und so habe ich mich relativ schnell und gut hier eingelebt.
Das ist quasi die Erding-Connection in Stuttgart.
Genau. Jetzt. Ja, er ist ja schon seit 40 Jahren da.
Ja. Oder so, aber, ja. Hat, glaube ich, hier geheiratet oder seine Freundin kommt.
Ja, ja, aus genau, Stuttgart genau.
Und
genau,
deswegen
genau.
Ist er, glaube ich, auch irgendwann hier geblieben.
Ja, bei tatsächlich auch mit dem Sport. Oder? Ja, ja, nee, jetzt bin ich auf jeden Fall durch den Sport hier und mal schauen, wie lange du hier bleibst. Also, aber mir gefällt es eigentlich ganz gut.
Ja, aber den Dialekt, den müssen wir vielleicht noch ein bisschen in Schwäbische reinziehen, mit dem bisschen weniger.
Achso.
Nee, so, der ein oder andere hat sich bestimmt gefragt, was macht denn da jetzt ein Bayer in dem schwäbischen Stuttgart-Podcast?
Ja, genau.
Kann ja auch nichts für meine schwäbische Herkunft, aber auch bei mir hört man es manchmal, weil das ist kommt dann doch ein bisschen durch, wenn ich mich sehr bemühe.
Ja, ich finde es ganz sympathisch.
Also. Oh, auch danke. Da freut sich Frau immer. Jetzt sind wir aber weit abgekommen vom Thema.
Genau.
Ich wollte mal nochmal auf das Thema, wenn sie zwei Männer gegenseitig die Rübe einhauen, zurückkommen. Weil es ist ja so eigentlich der eigentliche Grund, weshalb wir hier sitzen.
Ja, ja.
So ein bisschen.
Ist auch so mein Job.
Ja, genau. Aber jeder, der sich Boxen anguckt, der sieht, wie diese Schläge im Gesicht ankommen und so. Und das tut ja schon weh.
Ja, also.
Oder nicht? Es sieht immer so aus, als wäre man da total im Tunnel. Als würde man, selbst so ein Cut, also wir haben ja schon alle früher, ich meine, wir kennen die Zeit, Klitschko, Maske, Schulz und wie sie nicht alle heißen. So ein Cut, der blutet dir dann ins Auge zu und in der Regel völlig egal, die gehen trotzdem noch drauf.
Ja, ja, das ist auf jeden Fall, also Schmerz, ja, man lernt mit dem Schmerz irgendwie auch umzugehen natürlich. Ja, das verstehen jetzt wahrscheinlich die wenigsten, aber also ein Schlag am Kopf tut tatsächlich weniger weh wie ein Schlag auf die Leber. Also ein Schlag auf die Leber, der...
Das ist so ein Leberhaken.
Ein Leberhaken, genau. Oder ein Solar Plexus.
Da bleibt dir die Luft weg.
Da, genau, kennt man vielleicht. Also ist dem einen oder anderen vielleicht auch schon mal passiert, dass man da irgendwie eine reinbekommt oder so.
Ja.
Genau, das sind Schmerzen. Also das tut wirklich... Sind das, was ich jetzt so als Schmerz beschreiben würde.
Ja.
Aber so am Kopf, klar, wenn man einen auf die Nase kriegt oder so, das ist schon, tut weh und ist unangenehm, aber das ist eigentlich so man lernt da irgendwie damit umzugehen und hat da keine Angst mehr direkt davor. Ich bin schon auch ein Boxer, der versucht, so wenig wie möglich getroffen zu werden. Da gibt's ja auch Da ist jeder Boxer unterschiedlich. Mhm. Da gibt es auch andere, die sagen, das macht mir gar nichts, das ist mir egal, ob ich viel getroffen wird, Hauptsache ich treffe und gewinne dann am Ende.
Es gibt sogar Backpfeifen-Weltmeisterschaften. Also
alle möglichen Schmarrn, genau. Aber Geheimrezept ist quasi treffen und nicht getroffen werden.
Also würdest du deinen Boxstil eher als defensiv bezeichnen?
Na, das eigentlich auch nicht. Also ich bin eigentlich schon ein sehr offensiver Boxer. Ich boxe mit sehr viel Druck und Vorwärtsgang. Mhm. Aber man muss natürlich alles können. Also weil wenn der Gegner mal einen Vorwärtsgang einschaltet, dann muss man auch rückwärts gehen können oder defensiv oder Konterboxen. Gibt so viele Stile.
Was heißt das?
Dass man, wie der Name schon sagt, kontert. Also wenn, dass
du steckst ein, um dann auszuteilen.
Ja, oder man blockt einen Schlag und teilt dann aus quasi. Oder man meidet einen Schlag, also man lässt ihn ins Leere schlagen und kontert auf seinen Schlag. Weil wenn man ins Leere schlägt, ist man selber offen und läuft dann Gefahr, dass man getroffen wird.
Das Beste, was passieren könnte, dass dein Gegner ins Leere schlägt und du eine platzierst.
Genau, ganz genau. Das ist dann der typische Konter.
Kann man das vergleichen, ob man mit der nackten Faust geschlagen wird oder ob man mit diesem riesen Handschuh geschlagen wird?
Also tatsächlich im Kampf, die Handschuhe sind gar nicht so groß. Ich hätte jetzt eigentlich einen mitbringen sollen, aber wir einen Vergleich haben zwischen einem Sparringshandschuh, der ist wirklich vom Gewicht her, die müsst man in Unzen, die sind doppelt so groß und doppelt so schwer als die Kampfhandschuhe dann letztendlich. In den leichteren Gewichtsklassen, ich kämpfe mit 10 Unzen Handschuhe und in den leichteren Gewichtsklassen kämpfen wir sogar mit 8 Unzen Handschuhe und Frauen auch mit 8. Also das sind dann wirklich sehr kleine Teile. Tatsächlich sind die Handschuhe und die Bandagen primär eigentlich dafür da, um die Hände zu schützen.
Weil wenn du jetzt jemanden mit der bloßen Faust
verprügelst,
dann hast du ja selber auch manchmal...
Genau.
Also so kennt man ja aus Filmen.
Da ist meistens dann die Hand hinterher kaputt. Und das versucht man eben beim Boxen möglichst zu vermeiden, dass die Hand ständig kaputt ist. Aber ich würde jetzt so sagen... Der eine Schlag tut vielleicht schon mehr weh mit der blanken Faust, aber mit dem Boxhandschuh kannst du ein paar mehr austeilen, bevor dir die Hand wehtut. Ja, das habe ich schon auch gehabt, ey, in einem Kampf. Ab in der vierten Runde habe ich zu meinem Trainer gesagt, ich kann immer voll durchziehen, weil mir die Hände wehtun. Da hat irgendwas mit dem Handschuh nicht gestimmt oder so, oder war der Handschuh zu schnell, hat den Geist aufgegeben und dann tat mir die Hände extrem weh. War noch hinterher ziemlich angeschwollen. Das ist aber, du schaust jetzt extrem verdutzt.
Weil ich mir vorstelle, das wäre, also das
ist. Aber es ist relativ normal, natürlich. Echt? Wenn man 8 Runden oder 10 Runden, 12 Runden Kampf macht, dann tun die Hände hinterher dann schon weh. Wenn man ein bisschen Pfund drin hat.
Weißt du denn, wie stark dein Pfund ist?
Boah, ich habe schon Ewigkeit nicht mehr gemessen. Es gibt da Messgeräte, aber wirklich schon Jahre nicht mehr gemessen. Also kann ich jetzt gar keine Aussage dazu sagen.
Ja, aber schade.
Ja.
So, weil, also du bist schon gut im Schulterfutter. Also deine Schulter ist wirklich breit.
Ja, es kommt vielleicht nur vom Schwimmen. So ein bisschen.
Klar.
Bissle. Bei euch, oder? Na, also ja, das kommt vom Schwimmen, aber meine Schlaghärte, vielleicht sprechen die 14 K.O.s für sich. Ich weiß es ja nicht. Aber es kommt auch sehr viel aufs Zielen an. Man ist teilweise, es ist so, das wissen auch die meisten nicht, dass man eigentlich nur den richtigen Punkt erwischen muss. Und es geht gar nicht um die Härte unbedingt oder um das Gewicht, was da jetzt reinkommt in den Schlag, sondern zum Beispiel die Kinnspitze ist sehr empfindlich, weil da gewisse Nerven laufen, die, wenn berührt werden quasi vom Knochen, dann schaltet der Körper einfach mal ganz kurz ab und dann gehen die Leute so dieses typische, wenn einer wirklich K.O. geht, so
ein Umfeld,
genau, dann ist es meistens mit einem Schlag ans Kinn verbunden.
Das heißt,
oder an die Schläfe, da
ihr müsst auch. Ihr müsst euch so anatomisch gesehen schon auch gut auskennen.
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Also ich glaube, jeder Leistungs- oder Profisportler ist ja irgendwo so ein halber Ernährungsberater, halber Physiotherapeut, also weil man natürlich ständig da sitzt beim Physiotherapeuten oder auch beim Ernährungsberater und so weiter. Also man bildet sich, also ich bilde mich auch selber sehr viel fort und so, weil es mich auch einfach sehr interessiert. Ja. Also so die Anatomie und ja, was alles dazugehört zum Profisport.
Das ist schon spannend. Ich möchte mal kurz auf die Handschuhgeschichte zurückkommen. So vom Sinn her, ein Boxkampf wird angedingelt mit der Glocke, richtig? Mhm. Also die Runde.
Ja.
Und dann boxt man eine Runde 2 Minuten.
Drei Minuten.
Und dann eine Minute Pause.
Eine Minute Pause, genau.
Und du kannst aber auch keine, irgendwie eine Auszeit oder eine Halbzeit. Weißt du, wenn dein Handschuh dir wehtut, das ist ja, also du kannst ihn ja nicht innerhalb von einer Minute ausziehen und wieder neu anziehen. Das funktioniert auf gar keinen Fall. Das heißt, du musst dann wirklich durchziehen.
Den Handschuh hast du einmal an und dann bis zum Ende vom Kampf.
Oh je.
Also da hätte ich jetzt noch nie gesehen, tatsächlich, ich überlege gerade, ob man nicht... Also wenn man es innerhalb...
Tennisspieler, technisches Timeout oder so?
Nein, sowas gibt es bei uns nicht. Also ich überlege gerade, ob man vielleicht, wenn man es innerhalb von einer Minute schaffen würde, einen Handschuh aus und einen anderen wieder anzuziehen. Aber eigentlich geht es nicht, also zumindest bei Titelkämpfen sind die Handschuhe, die werden vorher geprüft, ausgesucht. Also jeder, der kann sich quasi aus mehreren Paaren Handschuhen sein Paar aussuchen, mit dem er boxen will, und dann wird noch ein zweites Paar ausgesucht, das Ersatzhandschuhe ist quasi, falls mit dem
ja, gut, aber ist. Die müsste man ja dann auch anziehen, die Ersatzhandschuhe.
Genau, also ich habe jetzt noch nie einen Kampf gehabt und auch noch nie gesehen, dass man die Ersatzhandschuhe gebraucht.
Das würde den Gegner ganz schön aus der Fassung bringen.
Wenn man im Kampf quasi die Handschuhe wechselt, ja, das sind jetzt echt witzige Ideen, die du hast, weil da habe ich ehrlich gesagt noch nie dran gedacht, aber tatsächlich ist man die, ja, klar, wenn jetzt was mit der Hand wäre, aber nee, man ist meistens eigentlich damit beschäftigt, irgendwie in der Runde seinem Trainer zuzuhören.
Das heißt, dein Trainer coacht dich während der Runde auch?
Während der Runde und während der Rundenpause, da kommt da er dann
sowieso,
in die Ecke.
Da kommt er dann ran und dann gibt es diese Kühlakkus in dein Gesicht und so.
Genau, wenn es nötig ist, ja. Ja, aber auch während der Runde natürlich, kommt auf die Lautstärke in der Halle an. Ich habe tatsächlich, es gibt einen Fanclub, es gibt die Zachen über Matadors.
Ja, das ist über 300 Mitglieder.
Ja, es ist wirklich irre. Und die sind so irre laut, vor allem bei Heimkämpfen, wenn da wirklich massenhaft da sind. Mhm. Aber selbst bei Auswärtsfahrten nach Hamburg oder so sind immer genügend da, dass es wirklich... so laut ist, dass ich meinen Trainer jetzt teilweise echt schlecht verstehe während der Runde, aber meistens weiß ich, was zu tun ist.
Ihr verbringt, glaube ich, genügend Zeit miteinander, dass ihr fast schon gleich denkt.
Ja, genau. Der.
Wobei dein Trainer hat, glaube ich, letztens, dein Trainer hat gesagt, er hätte gern, dass du nicht ganz so schnell bist und nicht ganz so hektisch bist. Aber er hat auch ganz süße Sachen über dich gesagt. Ich habe sogar aufgeschrieben, Simon läuft barfuß durchs Feuer. Hat er gesagt.
Mhm.
Das ist doch süß.
Er zündet das Feuer auch an im Training und ich muss dann drüber laufen, so ungefähr.
So ungefähr.
Also, im übertragenen
Sinne natürlich. Ich wollte gerade sagen, das wäre schon arg, dann hätte ich fast schon ein bisschen Mitleid mit ihm.
Ja, ja.
Naja, wie schwierig ist es denn, die Koordination zu halten, wenn du gerade einen Schlag gegen deine Schläfe bekommen hast? Wie kann man da noch denken? Also, ich bin ja ein Mädchen, aber trotzdem, wenn ich jetzt einen Schlag auf meinen Kopf abkriege, dann kann ich erstmal wahrscheinlich 2 Sekunden nicht denken.
Ja, das war dafür... trainieren wir. Also wir trainieren natürlich jetzt nicht die Abhärtung des Kopfes. Das ist natürlich, das machen wir nicht. Also der Trainer kommt nicht mit dem Baseballschläger in den Trainingsraum und trainiert meinen Kopf. Nein, also am Kopf kann man nicht trainieren. Deswegen versuche ich persönlich auch so wenig Schläge wie möglich, auch im Training und generell, weil ich möchte den Sport gern noch ein paar Jahre machen. Aber ja, so ein Schlag auf die Steffe. Also im Kampf habe ich jetzt noch nie so richtig, also ich war noch nie am Boden, ich bin unbesiegt. Also bisher habe ich mir immer die Hände oben gehabt und immer eine Hand dazwischen gehabt. Und das ist immer ganz wichtig, also weil so eine Hand dazwischen, wenn man einen Schlag blockt, selbst wenn der jetzt sein Ziel trifft, aber die Hand dazwischen ist, das nimmt unheimlich viel Energie aus dem Schlag und dann verpufft er eigentlich mehr oder weniger an der Deckung.
Du bist amtierender Europameister der IBF und WBA.
Mhm.
Das sind mal die International Boxing Federation und die World Boxing Association. Das sind zwei der Big Four, richtig?
Ja, richtig.
Big Four von den Verbänden. Ja. Kannst du denn diese Verbandsstruktur mal ein bisschen genauer erläutern, warum das so ist und wie die anderen heißen?
Die anderen, da gibt es noch die WBO, World Boxing Organization, ja, und die WBC, World Boxing Council. So, das sind jetzt die vier, ja, großen und die vier bedeutenden Weltverbände. Leider hat sich das irgendwie so entwickelt, dass jeder hätte gern seinen eigenen Verband ungefähr und könnte jeder, dann seinen eigenen Weltmeister. Und
der macht sich dann seinen eigenen Verband. Gab's ja auch schon.
Ja, gab's alles schon. Also ich überlege gerade, ob sowas Vergleichbares irgendwie mal, wenn sowas im Fußball gäbe. Also ich meine, du brauchst ja bloß 7 Leute, um einen Verein oder einen Verband zu gründen, ja, glaube ich. Ich glaube, beim Verband ist ähnlich. Und dann gründen wir jetzt mal theoretisch einen neuen Weltfußballverband. Und dann können wir unsere eigenen Weltmeister küren.
Da würde sich die FIFA bestimmt gar nicht so richtig freuen.
Genau. Ja, also aber so ungefähr läuft es im Profiboxen leider auch. Da ist noch ein bisschen unkontrollierter irgendwie. Da gab es jetzt neben diesen vier, also die vier sind festgesetzt. So, das sind die vier großen Verbände, die es gefühlt schon immer gab. Und dann gibt es halt jetzt mittlerweile immer noch ein paar andere, die sich da versuchen halt auch noch ihre eigenen Weltmeister zu küren und so weiter. Aber das ist eigentlich international anerkannt, dass das, die zählen halt einfach nicht. Das ist halt so ein bisschen eine Gürtelinflation. Also ja, so diese WM-Gürtelinflation ist schon vorhanden. Aber also ich persönlich, ich habe zu mir schon immer gesagt, also wenn ich um irgendwelche Titel boxe, dann nur von den vier großen Weltverbänden. Mhm. Und ja, das kann jeder Boxer irgendwie für sich selber entscheiden. Ja. Da gibt es dann noch andere, ich will gar nicht sagen, wie die ganzen anderen Verbände heißen, weil das ist eigentlich...
Einer hat nur aufgeschrieben, der heißt IBO. Oh. International Boxing Organization.
Ja, okay. Mit der IBO hast du jetzt zufällig einen erwischt, den es ist so wie der... Ja, für kleine Bruder der vier großen Weltverbänden. Das ist einer, um den hat Klitschko auch schon geboxt.
Ja.
Das ist so, wenn es einen fünften gäbe, dann wäre es der.
Okay.
Aber ist jetzt dann einfach auch noch nicht so groß wie die anderen.
Ja.
Aber da gibt es noch GBU, WBF. Das sind dann irgendwelche Verbände, die halt irgendwie gegründet wurden, um irgendwelchen Sponsoren zu erzählen, ich bin Weltmeister. Und leider glauben das halt Leute, die halt einfach, weil es ist sehr undurchsichtig und die halt wenig Ahnung haben und dann wird da halt ein bisschen geschachert und Betrug betrieben quasi.
Aber es geht um ganz arg viel Geld.
Ja, also kommt immer drauf an, was ganz arg viel Geld ist, aber es ist natürlich, also bei den großen Verbänden da schon, aber wenn man bei irgendeinem Sponsor, örtlichen Sponsor sagt, ich bin Weltmeister von irgendeinem Verband,
ja,
und der kennt sich nicht aus.
Ja, dann klar. Genau. Aber bei diesen vier großen Verbänden geht es schon mehrheitlich um das da Ansehen, um die Show, um das Geld.
Ja, da geht es um viel Geld, genau. Also die vier, wenn wir jetzt wieder auf die vier großen Weltverbände kommen, bei den WM-Kämpfen, da geht es um richtig Geld. Und das ist auch das, wovon jeder Profiboxer irgendwie träumt, wo jeder hin will. Weil das ist natürlich auch ein Geschäft, deswegen ist man ja Berufsboxer, weil sonst hätte man ja auch im olympischen Boxen bleiben können, aber da ist halt einfach
nicht so viel Geld.
Genau, einfach, da geht es nicht so ums Geld wie eben beim Profiboxen.
Lass uns mal so ein bisschen über so einen Kampf sprechen. Der Kampf wird jetzt nicht von einem von den Weltverbänden organisiert, sondern der wird organisiert über Promoter oder Boxstelle. Das klingt wie ein Pferdestall.
Ja, kann man sich vielleicht also vorstellen. Also es gibt da wirklich auch wieder ganz verschiedene Konstellationen. Aber wenn man jetzt so sagt, zum Beispiel ein Boxstall, der hat so und so viele Boxer unter Vertrag und der veranstaltet auch. Das ist quasi ein Promoter und ein Boxstall gleichzeitig. Und der veranstaltet quasi, der macht einen Kampfabend.
Der setzt sich dann mit dem Verband auseinander. Weil der muss ja vorher sagen, hey, hallo, IBF.
Genau.
Ich möchte einen
Kampfabend machen.
Kampfabend.
Oder einen Kampf haben, ja.
Ja, einen EM-Kampf zum Beispiel.
Ja, genau.
Die kann man doch auch einfach haben, oder nicht?
Ja, das spielt natürlich schon, also ich bin jetzt persönlich kein Promoter, ich bin der Boxer, der sich drum, hauptsächlich darum kümmert, den Kampf zu gewinnen,
ja.
Oder die Kämpfe zu gewinnen, die ich organisiert kriege.
Ja.
Aber so das, was ich weiß, so ist natürlich, dass der Promoter den Kampf für den Boxer organisiert auch,
ja,
und auch für sich. Der,
ja,
hat natürlich das, in meinem Fall P2M, ist mein Promoter, P2M. Und der hat das Exklusivrecht auf meine Kämpfe. Und der darf die Kämpfe natürlich dann auch verkaufen, ans Fernsehen oder Sponsoren. Und der organisiert quasi die Veranstaltung, der veranstaltet...
Bezahlt dich auch.
Bezahlt mich, kriegt natürlich Ticketeinnahmen, Fernseheinnahmen,
ja, ja,
und so weiter. Und der setzt sich auch mit den Verbänden auseinander.
Und du bist ja jetzt amtierender Europameister.
Ja.
Wie lange hast du Zeit, also wann musst du den Titel verteidigen? Oder
einmal
wann?
Im Jahr.
Einmal im,
tatsächlich.
Muss mindestens, ja, einmal im Jahr sein.
Ja, also ich muss dieses Jahr auf jeden Fall noch verteidigen, weil ich habe letztes Jahr im Oktober, also ich habe es im Juni, den Titel,
ja,
gewonnen und habe dann
im Oktober... war dann der Kampf in München, gell?
Genau, das war eine freiwillige Verteidigung. Mhm. Und dann gibt es, wenn du nicht irgendwann freiwillig verteidigst, dann gibt es irgendwann die Pflichtverteidigung. Dann,
das ruft dann der Weltverband aus,
genau,
quasi.
Genau.
Das heißt, du musst dieses Jahr auf jeden Fall nochmal kämpfen, um die EM.
Genau, wenn ich meine Titel behalten will, dann, weil sonst werden mir die Titel aberkannt, dann sind die wieder vakant.
Mhm.
Und dann... war ich Ex-Europameister und ich war amtierender.
Aber da ist doch jetzt, ich glaube, da ist schon Kampf angesetzt für September. Hier sogar in Ludwigsburg.
Nee, das, also nach meinen Informationen boxe ich da nicht.
Ah, du nicht, okay.
Nee, also es ist am 21. September in Hamburg.
In Hamburg nochmal.
Genau, mein Promoter kommt aus Hamburg.
Ja.
Und deswegen ist auch vermehrt im Norden. Natürlich, letztes Jahr habe ich einmal in München geboxt.
Mhm.
Das war natürlich super, auch für meine heimischen,
ja,
Fans.
Klar.
Aber genau, der nächste Kampf soll am 21. September in Hamburg stattfinden.
Und weißt du da jetzt schon, wer dein Gegner ist?
Nee, jetzt gerade weiß ich es noch nicht. Ist noch nicht in trockenen Tüchern, da laufen noch Verhandlungen. Das macht ja eben alles der Promoter. Und der sagt mir dann, ja, dein Gegner, bereite dich drauf vor.
Zwei Fragen dazu. Also einmal eine Feststellung, weil ich habe das vorhin auch nicht gecheckt. Also ein Manager ist nochmal was anderes als ein Promoter. Der Manager macht quasi die Verträge mit dem Promoter für dich.
Genau, so. In meinem Fall.
In deinem,
genau,
Fall.
Es gibt zig verschiedene Konstellationen. Wie gesagt, manchmal ist der Manager auch gleichzeitig der Promoter. Manchmal ist der Boxer sein eigener Manager,
okay,
und sein eigener Promoter. Also es gibt die verschiedensten...
Konstellation.
Ja.
Und dann die Frage dazu, wie kann man sich denn auf den Kampf vorbereiten, wenn man nicht weiß, gegen wen man kämpft?
Ja, so eine Vorbereitung geht ja, also die direkte Kampfvorbereitung geht 10 Wochen ungefähr.
Das wäre jetzt meine zweite Frage. Warum sind die Kämpfe immer so extrem weit auseinander? Also die meisten Boxer, die kämpfen ja so einmal im Jahr, zweimal im Jahr max.
Ja, ich kämpfe viermal
vier?
Im Jahr. Ja.
Viermal?
Ja, also ich mag es einfach, wenn ich drin bin. Ich,
ja,
mag es nicht so gern, so monatelang Pause und,
ja,
so weiter. Das ist immer für mich, bin gern im Spiel quasi drin.
Ja,
also
aber
der Fußballer spielt auch.
Man, das ist einmal
war
im
auch,
Jahr, einmal alle 2 Jahre.
Der hat auch 3 Titel gleichzeitig gehalten und er war Weltmeister amtierender.
Okay.
Und dann verteidigt er, macht eine Pflichtverteidigung im Jahr.
Okay.
Und
dann hat sich das wieder.
Dem langt es dann auch, ja. Ist natürlich, ist ja auch immer, ich meine, Boxen ist gefährlich. Das ist schon immer auch, ja, gerade wenn man Weltmeister ist, das ist dann, also die wenigsten Weltmeister kämpfen 4-mal im Jahr.
Einfach um den Verletzungen aus dem Weg zu gehen.
Verletzungen, die Kämpfe sind natürlich dann nochmal ein anderes Level, wenn es um eine WM geht. Mhm. Da braucht man auch länger Erholung davon. Und die Vorbereitungen sind natürlich auch nochmal ein bisschen länger. Aber so 10, 12, 13 Wochen geht ungefähr eine Vorbereitung.
Und in den 10,
jetzt ist halt Sommerpause, jetzt ist EM, ja, jetzt ist alles. Ja, deswegen hat mein Promoter auch gesagt, ich habe heuer schon zweimal geboxt und dann im September und dann Ende des Jahres wahrscheinlich nochmal.
Also einmal im März, einmal im Mai, beide Kämpfe gewonnen. Mhm. Dann einmal im September und einmal
November, Dezember.
Okay.
So, genau. Also mir ist am liebsten so mal so ein 2-3 Monatsabstand. Ja.
Und um den Gegner geht es in der Vorbereitung so erstmal gar nicht. Du machst mehr so das, was du für dich machen musst mit deinem Trainer, was ihr meint, was dich weiterbringt.
Genau, ich mache meine Vorbereitung und natürlich weiß man dann, also spätestens 10, 8 oder 10 Wochen vor dem Kampf, kommt auch immer drauf an, was für ein Kampf es ist. Wenn das jetzt nur ein Prestigekampf ist, wo es jetzt um keinen Titel oder was geht, wie meine letzten zwei zum Beispiel, dann erfährt man es auch manchmal kurzfristiger. Mein letzter Gegner ist ausgefallen, 3 Wochen vor dem Kampf wegen einer Verletzung. Dann muss der neuer gesucht werden, der auch gerade im Training ist. Der konnte sich ja dann auch nicht mehr oder weniger und ich mich ja auch nicht auf ihn vorbereiten. Also beim Amateurboxen oder in meiner Amateurkarriere auf jeden Fall, beim Kickboxen damals war es so, da wusste ich bis, also ich habe im Ring meistens meinen Gegner das erste Mal gesehen.
Ach was.
Ja, da war es.
Aber dann kannst du dich ja gar nicht so einstellen auf die Art, wie der andere boxt.
Nee, das muss man sich dann das merkt man dann relativ schnell in der ersten Runde, wie der Gegner drauf ist und wie er so kämpft vom Stil her und so weiter. Jetzt natürlich, sobald ich weiß, wer mein Gegner ist, schaue ich mir natürlich Videos an und so weiter und alles hier. Ich mache mich da jetzt auch nicht verrückt, weil im Endeffekt merkt man es dann immer erst, wenn man im Kampf dann drin ist, auch von der Schlaghärte, generell vom Stil, wie er einem liegt und so. Ja, das ist dann meistens eine Sache von in der ersten Runde, wie man es dann, da tariert man sich quasi ein bisschen aus.
Das mit dem Regelwerk ist ja auch so ein bisschen unterschiedlich. Bei so Prestigekämpfen kann man auch entscheiden, wir kämpfen jetzt nicht im Supermittelgewicht, sondern wir kämpfen auf einer eigenen Gewichtsbasis, so auf, weiß ich nicht, 77,5 Kilo oder
sowas. Catchweight nennt man das dann, genau. Ja. Da wird sich dann quasi geeinigt zwischen den Promotern oder den Managern. Okay, es geht um keinen Titel. Wir können ein Kilo schwerer machen oder 1,5 Kilo schwerer. Genau, da muss man meistens nicht so weit runter.
Dann entscheidet das der Promoter, wie viele Runden gekämpft werden, oder entscheidet das der Verband? Weil manchmal werden 8 Runden gekämpft, manchmal 12. Kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber
also wenn der Verband
schon mal 8 und 12 habe ich schon mal gekämpft.
Genau, also wenn der Verband beteiligt ist, dann geht es ja meistens um den Titel und dann ist die Rundenzahl festgelegt. Also beim Titel, bei der Europameisterschaft geht es ging es 10 Runden bei mir und eine WM sind dann 12 Runden.
Das ist ja dann aber auch schon mal nochmal konditionell eine ganz andere Geschichte, als wenn du nur 8 Runden boxen musst.
Oder ja. Wenn
du 12 Runden boxen musst.
Ja, ja, 8 und 12 ist auf jeden Fall, 8 und 10 ist jetzt bei den 2 Runden. Also ich persönlich, Ausdauer ist eine große Stärke von mir. Ich kämpfe lieber länger, mehr Runden. Also das ist, weil da komme ich erst so richtig
in Fahrt
dann hinten raus nochmal. Und das ist das, wo die meisten dann eher abbauen und da werde ich eher noch stärker. Es ist eigentlich so schon so ein Steckenpferd von mir, die Kondition.
Ja.
Genau, was war jetzt die Frage? dass
es die Kondition natürlich schon betrifft, wenn du jetzt, ob du jetzt 8
Wochen oder 8 Runden oder 12. Genau. Ja,
aber wie lange brauchst du, ich kann direkt eine Anschlussfrage, ich kann die so rausfragen.
Ja, raus.
Wie lange brauchst du denn, bis du in so einem Kampf angekommen bist?
Oh, am besten nicht so lang. Das ist natürlich, also am besten ist in der ersten Runde.
Aber es ist ja in der ersten Runde schon mehr so beschnuppern.
Ja, es kommt auch an.
Kuschel nicht viel.
Ja, es kommt auch immer auf den Gegner an. Es gibt Gegner, die gehen raus, es dongt und dann geht es sofort los wie die Feuerwehr. Und das muss man natürlich, also ja, da muss man auf alles eine Antwort haben.
Ja.
Da,
aber wenn du konditionell so stark bist, dann bist du ja tatsächlich, glaube ich, der Schreck aller Gegner, weil alle werden so in den letzten Runden dann doch vielleicht ein bisschen langsamer, nicht mehr so.
Ja, die probieren es natürlich am Anfang dann immer gleich.
Und ich versuche nicht gleich wegzuhauen.
Genau, also das ist so immer das, was bei mir so, ja, die versuchen mich halt immer gleich irgendwie am Anfang. Aber ich bin da echt, also ich bin eigentlich von Anfang an da. Ich meine, die Kondition wird bei mir jetzt nicht, die wird jetzt nicht mehr hinten raus, sondern ich kann sie einfach gut halten. Ja. Und deswegen bin ich ja in der ersten Runde voll da. Also da ist, da, aber natürlich, man tastet sich erstmal ab. Meistens weiß man dann nach der Runde, nach der ersten Runde eben auch, okay, wie hart haut er, wie schnell ist er, wie gut liegt er mir. Ja.
Das Ziel von so einem Kampf wäre immer ein K.O. Das hat jede Boxer am liebsten, oder?
würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also das Ziel ist gewinnen. Also das ist mein, also mein erklärtes so Ziel, ist gewinnen.
Klar.
Und weil der K.O., den kann man nicht erzwingen. Der kommt einfach. Also schon klar, wenn man, wenn er wackelt, der Gegner, dann geht mal drauf und dann kann man dann muss man halt
ja gut, aber du siehst du den dann schon wackeln, wenn der
so ein das spürst du auch, also das spürt man auch im Schlag, wenn man so trifft am Kinn oder auch an der Leber, wenn es richtig weich reingeht, dann hat er halt zufällig gerade nicht angespannt oder eingeatmet oder so. Und wenn man da dann trifft, das, dann merkt man gleich, wenn der getroffen hat, und dann setzt man natürlich nach.
Ah, das ist der Trick, einzuatmen.
Ja, nicht einzuatmen.
Nicht einatmen.
Wenn du einatmest und dann einen Schlag auf die Leber kriegst, weil da spannst du nicht an während dem Einatmen.
Ach, ja.
Und klar, die Muskulatur schützt dich ja, oder schützt die Leber, schützt die Weichteile einfach im Bauch vor harten Schlägen dann.
Aber so ein Leberhaken ist schon noch regelgetreu.
Ja, ja, alles über der Gürtellinie.
Alles über Gürtellinie. Genau.
Daher kommt ja der Spruch, geht unter die Gürtellinie.
wie oft passiert denn das? Ich meine, du hast 24 Kämpfe geboxt. Wie oft ist das in den 24 Kämpfen passiert, dass jemand unsauber kämpft oder boxt?
Schon oft. Boah, ich kann jetzt gar keine Zahl sagen, aber das passiert oft, gerade im Profiboxen. Da wird einfach nochmal anders geboxt als jetzt beim Amateurboxen, was sehr technisch ist, weil es ja nur 3 Runden geht, das olympische Boxen. Es sind ja nur 3x3 Minuten. Und da ist alles sehr auf Schnelligkeit und Technik ausgelegt, weniger auf den K.O. Und natürlich die beim Profiboxen, das wird im Fernsehen übertragen, das hat medial eine andere Reichweite. Und da ist natürlich, also der Zuschauer sieht schon auch gerne ein K.O. Deswegen war in Deutschland auch Schwergewicht zum Beispiel lange Zeit die absolute Königsgewichtsklasse, weil es da eigentlich immer ein K.O. gibt oder fast immer. Und deswegen sind die ganz leichten Gewichtsklassen auch ein bisschen unbeliebter in Deutschland oder Europa, weil es da eben, es ist für einen Boxliebhaber super geil zum Zuschauen, weil es wahnsinnig schnell und technisch ist. Ja, okay. Genau, aber da fehlt halt
weniger spektakulär.
Genau, weil halt da der klassische K.O. fehlt. Deswegen, ich sag immer, Boxen ist eigentlich für jedermann was, der es natürlich ab kann, auch mal ein K.O. zu sehen oder sowas. Also das ist auch wieder nicht für jedermann was, das kann ich auch vollkommen verstehen. Also da bin ich kein Böse, der sagt, er kann sich das nicht anschauen, weil das so brutal ist. Aber ich sage auch, Boxen versteht man relativ leicht, weil es ist ja, also das kannst du mit 2 Promille anschauen und verstehst, okay, da haut sich halt 2 auf die Lätschen und wenn einer liegt, dann hat der andere gewonnen. So. Ja. Aber du kannst es natürlich auch nüchtern und voll mit Expertise anschauen, weil es da eben auch sehr viel Technik und Taktik dahinter gibt. Und für den, der sich nicht auskennt, dem ist die Technik und Taktik dann wurscht, der will nur ein K.O. sehen oder irgendein Spektakel.
Du hast sie selber angesprochen, die Gewichtsklassen. Ich bin da nicht so ganz durchgekommen, weil es gibt unheimlich, also gefühlt gibt es wirklich unheimlich viele Gewichtsklassen. Mhm. Ich habe jetzt mal nur die olympischen aufgeschrieben. Das sind Fliegengewicht, Federgewicht, Leichtgewicht, Weltergewicht, Mittelgewicht, Halbschwergewicht, Schwergewicht und Superschwergewicht. Da gibt es dein Supermittelgewicht, gibt es da gar nicht.
Ja, das sind die olympischen Gewichtsklassen. Es gibt im Profiboxen nochmal andere, nochmal ein paar mehr. weil das bedeutet natürlich, es gibt noch mal ein paar mehr Weltmeister und sozusagen
dann gibt's auch wieder mehr Geld.
Ja, genau.
Es geht doch alles nur ums Geld.
Ja. Also mein super Mittelgewicht, ja. 76,2 Kilo, ja. Das ist, sind immer so 0,279 irgendwas, weil das wird in englischen Pfund gemessen. Und da sind es 168.
Deswegen sind es ungerade
in Kilo. Genau. Okay. Deswegen ist in Kilo meistens eine ganz komische Zahl. Ja, es gibt, wie gesagt, die unter mir, da war ich Juniorenweltmeister bis 72,5 und 76,2 ist eben jetzt die nächsthöhere.
Kann man halt durcheinander kommen bei den Gewichtsklassen.
Klar. Und dann die über mir ist Halbschwergewicht bis 79 Kilogramm.
Und was ist es so das Ziel eines Boxers? Ich meine, du bist ja jetzt noch relativ jung, 26 gerade. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Danke.
Das ist schön. Du hast noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, Klitschko hat relativ lang geboxt.
Ja.
Und da hast du noch ein bisschen Zeit?
Ja.
Endet man dann irgendwann im Schwergewicht oder im Superschwergewicht?
Ja, das ist eine sehr häufig gestellte Frage.
Das denke ich mir.
Na, also tatsächlich ist es überhaupt nicht so. Also ich wäre im Schwergewicht einfach falsch aufgehoben. Ich bin viel zu klein. Also gut, ich habe 1,85.
Ja.
Ist jetzt auch nicht ganz klein, aber für Schwergewicht... ja, heutzutage vor allem.
Also sie sind alle, mehr so 2 Meter.
Ja, die sind alle 2 Meter, 110 Kilo oder so, 120. Ja. Das ist einfach nochmal genau.
120 Kilo Muskelmasse.
Ja, ja. Also das sind austrainierte Maschinen alles. Heutzutage ist einfach im Profisport, da ist oben so eng. Aber für mich passt super Mittelgewicht perfekt. Weiß ich nicht, vielleicht steige ich später nochmal eine hoch in 79 Kilo. Aktuell würde ich es mir zutrauen, auch noch bis 72,5 runterzukommen, würde sich da irgendeine Chance auf einen großen Titelkampf ergeben.
Ist es nicht festgelegt, in welcher Gewichtsklasse du kämpfst?
Schon, aber es gibt auch zum Beispiel, also es gibt nicht nur über die Verbände, dass Kämpfe zustande kommen,
ja.
Sondern es ist ja auch, wie wir schon gesagt haben, ein bisschen Showgeschäft.
Ja.
Und zum Beispiel letztes Jahr habe ich den aktuellen Weltmeister bis 72,5 Kilogramm rausgefordert, weil nach, weiß ich nicht, über 20 Jahren oder so gab es mal wieder einen deutschen Weltmeister, der IBF, im Mittelgewicht. Mhm. Und ja, dann habe ich den öffentlich herausgefordert. Der Kampf war sogar, er persönlich hat angenommen, dann war natürlich zwischen den Promotern, gab es schon Gespräche. Letzten Endes ist er nicht zustande gekommen, weil sie dann lieber einen Kampf in Amerika angenommen haben, wo es mehr Geld gab.
Ja. Ja, gut, aber du würdest ja auch, glaube ich, ganz gern mal in Amerika kämpfen, habe ich gehört.
Ja, also warum nicht?
So in Las Vegas oder so?
Las Vegas ist das Boxmecker, sagt man.
Ja.
Aber jetzt mittlerweile kristallisiert sich Saudi-Arabien zum neuen Boxmecker. Mhm. Riyadh ist natürlich gerade auch ganz heißes Eisen, was
Profiboxen angeht. Da wäre doch jetzt gerade fast ein WM-Kampf gewesen, den sie aber abgesagt haben. Schwergewicht.
Ah, nee. Ciao. Nee, da war ein ganz großer WM-Kampf. Da ging es nämlich um alle Titel. War vor kurzem Alexander Usyk. Genau, gegen Tyson Fury. Und das war der große WM-Kampf, den seit 35 Jahren oder so gab es keinen WM-Kampf mehr, wo es um alle 4 Titel ging.
Ja.
Das ist die große Titelvereinigung. Das ist dann dieser eine Super-Champion, von dem natürlich jeder Boxer träumt, das mal zu werden.
Ja,
so.
Okay.
Aber eigentlich wäre es ja schon ein Traum, wenn man mal Weltmeister wird bei einem Verband. Mhm. Und dann gibt es natürlich die Steigerung davon, ist nochmal die Titel dann alle zu vereinigen. Und da war jetzt gerade einer in Saudi-Arabien natürlich.
So einen, wie soll ich sagen, Champion, Over-Champion, Mega-Super-Champion gibt es in deiner Gewichtsklasse auch.
Der Undisputed, ja.
Der was?
Der Undisputed Unified World Champion.
Unumstrittener Champion heißt so es. Habe ich mir auch aufgeschrieben.
So sagt ihn der Ringsprecher dann an, ja.
Ah, weil genau. er den Titel alle 4 in allen Titel 4 hat. Verbänden hat. Verbänden.
Genau.
Und in das der ist Gewichtsklasse. In deiner Gewichtsklasse heißt der gute Saul Alvarez, aber der heißt anders. Ihr nennt ihn anders. Ihr Boxer.
Soul Canelo. Canelo ist sein Nickname. Genau.
Canelo ist sein Boxername.
Genau, sein
AKA. So wie deiner El Matador ist.
Genau, oder der Matador.
Der El oder der?
Eigentlich war es am Anfang nur Matador, aber irgendwie, also das
El. Ja, der Matador braucht ja auch einen Artikel.
Ja, genau. Und ich habe immer der gesagt und das El wurde mir dann, weiß ich nicht, von wem dazu gedichtet, aber ja. Es,
ja,
wie
ja,
auch immer, El ist ja halt Spanisch, ja, aber...
Weil du so viele spanische Wurzeln
hast. Ja, ja, genau. Es ist, deswegen, ich habe sehr bayerische Wurzeln, deswegen habe ich gesagt, immer der lokalen Matador, sagt man ja auch.
Da habe ich tatsächlich zu dem Herrn Alvarez noch eine Frage, denn der kommt aus Mexiko und der steht in allen Ranglisten von allen Verbänden steht der ganz oben drüber und ist der Oberchampion. Und überall steht Champion, Champion, Champion. Dann geht es da drunter weiter und da fängt die Weltrangliste an und da steht er dann nicht mehr auf Platz 1. Das macht irgendwie keinen Sinn.
Ja, im Profiboxen macht manches keinen Sinn. ja, in dem Fall ist es halt einfach so, dass die Nummer 1 quasi der erste Herausforderer ist, des Champions und okay. Der Champion steht quasi über der Nummer 1 dann nochmal. Also das wäre quasi die Null.
Und der 1 also so. Kann aber den Champion herausfordern, muss den Champion herausfordern.
Genau, das ist meistens ist es der Pflichtherausforderer des jeweiligen Verbandes, steht dann auf Nummer 1. Jetzt ist natürlich so, wenn der alle Titel hat, im wenigsten Fall steht einer in allen auf Verbänden
bei Nummer 1.
Genau.
Und jetzt, was macht man dann?
Ja, dann ist meistens ist es so, was den größten, attraktivsten, verkaufsbesten Kampf zustande gibt.
Das den heißt, gibt's da machen dann wieder Promoter untereinander.
Genau.
Wer macht das beste Angebot?
Ja, und genau, wer verkauft die meisten Tickets, wer ist medial am interessantesten? Also wenn es jetzt einer von den vier ist quasi, also dann nimmt man natürlich irgendwo logischerweise, würde ich sagen, denjenigen, der wo es das größte Spektakel drum gibt.
Wo es auch die meisten, wo man weiß, die meisten Fans würden anreisen.
Ganz genau, so. Ganz genau. Also weil wenn man sich eigentlich schon von vier einen aussuchen kann, dann nimmt man halt den, wo es die meisten Wirbel drum gibt.
Du könntest ja theoretisch auch mal um WM-Titel kämpfen, oder?
Ja, theoretisch auch jetzt schon, irgendwann, wie auch immer. Also ich stehe jetzt so gut in der Weltrangliste. Ich stehe bei der IBF auf der 9, bei 3 der 4 großen Weltverbänden und in den Top 12. Ja. Und bei der IBF eben am weitesten vorne, bei der 9. Wenn jetzt Herr Alvarez eine so freundlich wäre, eine freiwillige
Titelverteidigung. Hast du schon mal angeklopft?
Der Promoter. Ich persönlich jetzt nicht, aber wenn der jetzt eine freiwillige Titelverteidigung machen würde, dann könnte er sich theoretisch oder sein Promoter dann einen der Top 10 aussuchen, weil es eine freiwillige Titelverteidigung ist.
Aber er muss doch jetzt.
Jetzt
der Verband
muss
hat, glaube ich, angeordnet, oder?
Genau, jetzt muss er die 1 kämpfen, aber halt nur der eine Verband hat es angeordnet. Wenn alle 4 Verbände das anordnen, haben 4 Leute theoretisch. Also es ist alles ein bisschen, tut mir auch wahnsinnig leid für die Zuhörer, falls ich das nicht genau genug irgendwie erkläre, weil ich es auch, glaube ich, einfach nicht besser erklären kann.
Ja, einfach
weil es ist sehr undurchsichtig, genau. Also weil es geht halt einfach leider um sehr viel Geld.
Ja.
Und ja, und dann wird es immer ein bisschen kompliziert und dann wird immer ein bisschen geschachert und so kommen dann die großen Kämpfe zustande.
Aber WM-Kampf momentan noch kein Thema?
Also wie gesagt, wenn jetzt...
wenn einer sagt, kommt, aber so momentan geplant ist nichts.
Nee, also es ist jetzt kein... Also ich stehe jetzt noch nicht direkt quasi unmittelbar vor dem WM-Kampf. Also ich stehe in den Startlöchern jederzeit, wenn irgendwie mal ein Angebot käme.
Ja.
Auch aus der unteren oder der überen Gewichtsklasse, dann wird man das wahrscheinlich annehmen. Klar.
Ready to rumble.
Ready to rumble. Ich bin jetzt 6 Jahre Profi, ich bin jetzt 26, bin in den besten Jahren eines Profiboxers. ist er auch später als bei vielen anderen Sportarten, beim Turnen zum Beispiel sind die mit 26 meistens fertig. Schon fertig, ja. Beenden da oft schon die Karriere, weil die ihr Peak halt haben sie, wenn sie zwischen 14 und 18 sind wahrscheinlich, oder auch Schwimmer. Und beim Boxen und Profiboxen ist es eben so, dass du wahnsinnig viel von Erfahrung profitierst. Und natürlich, das ist ein Kontaktsport, du musst natürlich auch ausgewachsen sein. Also ich hätte selber nie gedacht, ich dachte mit 20 schon so, ich bin schon eine Maschine, let's go.
Ja, es waren die Hormone.
So wahrscheinlich. So dachte ich mir, jetzt gibt's für jeden. Mhm. Aber Wahnsinn, was ich in den letzten 4 Jahren auch bei mir körperlich noch getan hat. Ich bin eine Gewichtsklasse hoch, musste ich gehen, weil es eben zu eng wird, dass ich jedes Mal ins Mittelgewicht runtergehe auf 72 Kilo. Deswegen, ich habe mit 72 angefangen quasi in der Gewichtsklasse und bin jetzt naturell quasi einfach gewachsen. Meine Knochen haben sich verdichtet, nochmal gefestigt, die Muskulatur verfestigt sich einfach, wenn man nochmal älter wird. Und deswegen ist im Profiboxen das beste Alter eigentlich so, würde ich jetzt sagen, zwischen 25, 26 bis 32 so. Das ist so, das
ja, sind gut,
so
die aber besten, auch da hast du ja noch 6
die besten Jahre. Ja, ich bin jetzt geht's los.
Jetzt geht's los.
Jetzt kommt Schnackeln jederzeit.
Ich lasse dich jetzt springen. Ich hätte noch gefühlte 10 Fragen.
Ehrlich?
Aber ja.
Haben wir keine Zeit mehr.
Aber also ich muss jetzt auch mal, wir müssen hier mal ganz kurz dazu sagen, dass wir die Folge aufnehmen quasi während des Deutschlandspiels gegen Ungarn. Und es läuft seit 15 Minuten.
Jetzt schau ich gerade auf die Uhr.
Es läuft seit 15 Minuten und ich habe wirklich, hätte bestimmt noch ein paar Fragen, die ich dir stellen könnte. Aber.
Ich quatsch zu lang.
Nein. Nicht zu lang für einen Podcast. Definitiv nicht.
Okay. Dann musst du mir einfach nochmal irgendwann einladen.
Das ja, das mal, wenn du den WM-Titel hast, dann kommst du noch.
Oh, okay.
Das ist ein Deal?
Das ist.
Lass mal mehr Hand drauf.
Das ist ein Deal. Für die Zuhörer, wir shaken uns gerade die Hand.
Dann machen wir das zum ersten Mal. Es gab nämlich auch noch nicht, dass jemand ein zweites Mal da war.
Oh, okay.
Aber für einen WM-Titel würde ich da vielleicht
mit also mir reden lassen. Also das ist, nenne ich mal, ein Ansporn.
So, ich bei dem WM-Kampf dabei bin.
Erste Reihe, oder?
Gut, ja, das finde ich gut. Simon, man darf dir bestimmt folgen auf Instagram, einfach unter...
Simon_Zachenhuber oder einfach Simon Zachenhuber, da findet man
TikTok,
dich meistens schon.
Weiß ich nicht, TikTok, hast du TikTok, Facebook?
Nein, bei Facebook auf jeden Fall, mit 26 bin ich fast
schon
für
TikTok.
Fast schon, ja, also zumindest, dass ich es...
Selber betreibe, aber so angucken, Filmchen gucken geht. Also TikTok-Filmchen.
Nein, mache ich auch nicht.
Auch nicht?
Ja, das, ich bin... froh, dass ich nur Instagram und Facebook habe, weil alles, was noch mehr Lebenszeit frisst.
Okay, ja gut, du hast ja auch genügend zu tun im Training.
Ja, ja, selbstverständlich.
Also, guck, das habe ich jetzt auch nicht gefragt, wie oft du trainierst in der Woche, wie viele Stunden.
Kann man noch ganz kurz sagen.
Hau noch schnell raus.
Zweimal am Tag auf jeden Fall, zweimal aktiv und eine passive Einheit noch, also ein Physio dazu zum Beispiel. Also man ist auch.
Insgesamt in der Woche, wie viele Stunden kommst du?
Boah, das sind jetzt Fragen.
Ah, siehst du mal.
Schau doch, wie ich sammeln kann.
Schön, reichen wir nach.
Ja, genau.
Wenn wir den Podcast veröffentlichen, reichen wir das nach. Wie viele Stunden du in der Woche trainierst, schreibst dir das mal auf.
Genau.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mir bleibt nicht mehr arg viel zu sagen. Ihr könnt uns gerne Feedback geben. Außerdem sind wir generell zu erreichen auf sportregion-stuttgart.de. Da findet ihr auch unsere E-Mail-Adresse. Da kriegen wir gerne Feedback. Ansonsten könnt ihr uns gerne folgen. Auf diesem Podcast-Kanal, die Stimme des Sports, alternativ dann auf Instagram unter Sport Stuttgart und auf Facebook unter Sportregion Stuttgart. Wir bedanken uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und jetzt vielen Dank, Simon, schön, dass du da warst.
Dankeschön für die Einladung, vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Ja, genau, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss und liebe Grüße an alle Zuhörer.
Ciao.